Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thielko Gries herzlich willkommen und guten Abend. Eine Partei sucht eine neue Führung. Eine andere hat sich, jedenfalls intern, auf eine Kanzlerkandidatin festgelegt. Und Benjamin Netanyahu sorgt für einen bemerkenswerten Auftritt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das sind unter anderem Themen in dieser Sendung. Der Hintergrund um 18.40 Uhr heute mit dem folgenden Thema: Lehrkräfte an Musikschulen in Deutschland sind häufig prekär beschäftigt und das soll sich ändern. Und plötzlich ist also Wahlkampf, diesmal nicht für einen Landtag, sondern innerhalb einer Partei, bei den Grünen. Das bisherige Führungsduo Ricarda Lang und Omid Nuripur will im November abtreten. Und nun ist die Frage, wer will denn diese Partei von November an dann führen und dann auch durch echte Wahlkämpfe steuern? Wer würde bei einem Parteitag der Grünen von einer Mehrheit dort gewählt werden? Seit heute Nachmittag wissen wir, Franziska Brandner und Felix Banaschak sind zwei Grünen-Politiker, die bis November ihre Partei von sich überzeugen wollen. Brandner ist Staatssekretärin bei Wirtschaftsminister Habeck, Banaschak ist Bundestagsabgeordneter aus dem Ruhrgebiet. Und Jörg Münchenberg ist unser Berichterstatter.
Eine wirkliche Überraschung war es jetzt nicht mehr, nachdem der komplette Bundesvorstand der Grünen Mitte der Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte. Als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse bei den Europawahlen und den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr. Nun also soll die enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Franziska Brandner, Co-Parteichefin werden. An ihrer Seite tritt Felix Banaschak an, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der zugleich dem linken Parteiflügel zugerechnet wird.
Dieses Land braucht gerade jetzt eine politische Kraft, die den Kopf nicht in den Sand steckt, weil er da gerade noch mal so schön liegt, sondern die nach vorne guckt, anpackt und ja, in hoffnungsarmen Zeiten Hoffnung gibt. Und wir wollen, ich will, dass Bündnis 90 Die Grünen wieder Zukunfts- und Hoffnungsort sind für dieses Land und für die Menschen, die in diesem Land leben.
Hoffnung und Zuversicht, das werden wohl auch die Leitmotive für den anstehenden Bundestagswahlkampf sein, mit dem die Grünen punkten wollen und einem wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Ähnlich äußerte sich auch Brandner, bislang Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. In dieser Funktion hatte sie, die klar dem Realo-Flügel zugerechnet wird, wiederholt Verhandlungsgeschick, Pragmatismus, aber auch den entsprechenden Durchsetzungswillen gezeigt.
Ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Land voranbringen können, dass wir es zusammenbringen müssen und dass wir heute und morgen hier gerne auch weiter leben wollen und dafür wieder die Kräfte in diesem Land befreien müssen.
Vizefraktionschef Andreas Audretsch wiederum soll neben seinem bisherigen Amt auch die Leitung des Bundestagswahlkampfes übernehmen, aber damit nicht der Parteiführung angehören. Brandner wiederum wird aus Satzungsgründen als Staatssekretärin früher oder später zurücktreten müssen. Die Neuwahl der Parteispitze soll auf dem Parteitag Mitte November in Wiesbaden stattfinden. Offen ist, wie viel Rückhalt die Kandidaten erhalten werden. Habeck will die Grünen stärker in der Mitte positionieren, gerade auch beim Thema Migrationspolitik. Dies wiederum ist beim linken Parteiflügel umstritten. Mitte der Woche war auch der Vorstand der Grünen Jugend erst zurück und dann aus der Partei ausgetreten, aus Protest gegen den sich abzeichnenden neuen pragmatischen Kurs der Grünen. Doch es werde jetzt keinen machtpolitischen Durchmarsch von Habeck in der Partei geben, versicherte Brandner heute.
Ich bin lange in der Partei und weiß, dass wir gemeinsam immer wieder um Lösungen ringen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne bei den Grünen bin. Weil wir uns den Debatten nicht verweigern, den Realitäten nicht verweigern, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern im Zweifel eben auch mal strittig uns gemeinsam am Ende dann auf einen Kompromiss einigen, der aber vielleicht auch genau das ist, was uns voranbringt.
Dennoch dürfte die heutige Vorentscheidung für die Parteiführung der Grünen auch Habecks Position beim bevorstehenden Wahlkampf stärken, für den er intern bereits die notwendige Beinfreiheit eingefordert hat. Der Wirtschaftsminister ließ sich heute so zitieren: Die Kandidatur von Brandner und Banaschak sei ein starkes Signal für den Neustart der Grünen.
Zu beobachten wird sein, wie sich die links stehende grüne Jugend zum Bewerberduo Brandner und Banaschak verhält. Jörg Münchenberg hat es ja gerade erwähnt. Der Bundesvorstand der grünen Jugend hat ja vor kurzem seinen Rückzug und gleich auch den Parteiaustritt erklärt. Die Vorstände der grünen Jugend in gleich drei Bundesländern ziehen sich auch zurück. Während in Rheinland-Pfalz persönliche Gründe dahinterstehen, wird in Bayern und in Niedersachsen ausdrücklich unter anderem auf die schärfere Asyl- und Migrationspolitik verwiesen, die Grünen in der Ampelkoalition ja mittragen. Teil dieser schärferen Politik ist auch die folgende Meldung von heute. Deutschland schiebt abgelehnte Asylbewerber aus der Türkei in die Türkei wieder ab. Frank Capellan.
Es ist Ende Oktober vergangenen Jahres, als der Kanzler auf dem Cover des Spiegel landet. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, lautet das Zitat von Olaf Scholz. Ob er da schon die Türkei im Blick gehabt hat? Kurz darauf nämlich ist Präsident Erdogan in Berlin zu Gast und mit ihm redet der Kanzler damals nicht nur über Nahost- und Ukraine-Krieg.
Auch über die Frage der Rückführung werden wir sprechen müssen.
Diese Gespräche haben wohl nach monatelangen Verhandlungen dazu geführt, dass nun mehr als 15.000 ausreisepflichtige Türken Deutschland verlassen müssen. Ein entsprechender Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde am Nachmittag aus Regierungskreisen bestätigt. 200 türkische Staatsbürger sollen kurzfristig mit Linienflügen in ihre Heimat gebracht werden. Die Rede ist davon, fortan bis zu 500 Menschen pro Woche abzuschieben. Im Gegenzug soll es offenbar von deutscher Seite Visaerleichterungen geben, die von Recep Erdogan seit Jahren massiv eingefordert werden und ein Dauerbrenner in den Verhandlungen zwischen Ankara und der Europäischen Union sind.
Die Unterstützung Deutschlands dabei ist natürlich für uns sehr wichtig. Und bis die Visaliberalisierung gewährleistet wird, sollten auch die Visa-Verfahren vereinfacht werden, beschleunigt werden.
Auch Bundespräsident Steinmeier hatte bei seinem Türkei-Besuch im April mit Erdogan über die Visa-Frage gesprochen. Auch dabei dürfte die Frage von Ausreisepflichtigen eine Rolle gespielt haben.
Deutschland hat sich beim Europäischen Rat dafür stark gemacht, dass wir konkret vorankommen, auch bei Visa und Migration.
Scholz hatte Erdogan zuletzt vor 4 Tagen am Rande der UN-Vollversammlung getroffen. Offenbar hatte es Monate gedauert, ehe eine Vereinbarung über die Rückführung von türkischen Staatsbürgern getroffen werden konnte. Der Sozialdemokrat hatte entsprechende Verhandlungen über nationale Visaerleichterungen mehrfach in Aussicht gestellt.
Die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und der Türkei sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Mir ist wichtig, dass der Kontakt gut und möglichst unkompliziert gestaltet wird.
Konkretes über eine Visa-Neuregelung ist bisher nicht bekannt, ob es darüber hinausgehende Zugeständnisse an Ankara gegeben haben könnte, die nun angekündigten Rückführungen ermöglichen, bleibt ebenfalls unklar. Viele der Ausreisepflichtigen sind Kurden. Bei ihnen liegt die Anerkennungsquote von Asylanträgen unter 5%, während sie bei Türken bei nahezu 60% liegt. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl verweist darauf, dass Kurden große Schwierigkeiten hätten, ihre Verfolgung und Unterdrückung zu belegen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren etwa 400 türkische Staatsbürger abgeschoben worden. Nur Asylbewerber aus dem Irak stellen derzeit mit mehr als 20.000 Ausreisepflichtigen eine noch größere Gruppe dar als die aus der Türkei.
Frank Capellan über Abschiebungen in die Türkei. Ob diese Ampelkoalition noch bis zur nächsten Bundestagswahl hält, das wird auch daran hängen, ob dieser Koalition eine Einigung über den Haushalt des kommenden Jahres gelingt. Es fehlen ja noch einige Milliarden Euro in der Rechnung. Dazu wird nun in verschiedenen Etats gekürzt und die Koalition hofft, dass anderes Geld erst später ausgegeben wird. Eine Beobachtung ist, kaum jemand in der Koalition diskutiert öffentlich, den größten Etat anzugehen, den für Soziales und darin zum Beispiel die hohen Ausgaben für Renten. Rentenpolitik will die Ampel dennoch machen und, wie Volker Findhammer berichtet, wird die wohl so ausfallen, dass für sie künftig noch mehr Geld aus dem Haushalt benötigt wird.
Es konnte nach dem Vorlauf der vergangenen Wochen nur eine spannende Debatte im Bundestag werden, weil wieder einmal die Koalition selbst im Zentrum des politischen Streits steht, nachdem vor allem die FDP-Fraktion Bedenken und Nachbesserungsbedarf bei dem Rentenpaket angemeldet hat. Auch deshalb verteidigt der Arbeitsminister Hubertus Heil die geplante langfristige Sicherung der gesetzlichen Rente gleich zu Beginn der Debatte.
Das Grundversprechen, dass man nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abgesichert ist, das gilt es jetzt für alle Generationen zu erneuern und nicht Generationen gegeneinander auszuspielen.
Und dafür steht die Absicherung des Rentenniveaus bei 48% für die kommenden 15 Jahre. Und um das nicht allein den Beitragszahlern aufzubürden, soll in der gleichen Zeit über Schulden finanziert ein umfangreicher Kapitalstock aufgebaut werden, aus dessen Erträgen dann ab Mitte der 30er Jahre zumindest ein Teil der zusätzlichen Kosten finanziert werden kann. So der Kompromiss in der Koalition für den Einstieg in das sogenannte Generationenkapital. Und deshalb war es dem Arbeitsminister auch wichtig, sogleich auf den grundsätzlichen Kompromiss der Ampelpartner zu verweisen, der seiner Meinung nach nicht mehr in Frage gestellt werden sollte.
Denn dieses Rentenpaket 2 ist nicht die Federführung des Bundesarbeitsministeriums allein, sondern es ist das Bundesfinanzministerium und das Arbeitsministerium. Und ich sage trotz einiger Debatten, die hier sind, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, noch in dieser Legislaturperiode für das Alterssicherungssystem die Weichen weit über die heutige Zeit hinauszustellen, damit sich alle Generationen auf die Rente verlassen können.
Für die Union bedeutet dieser Streit in der Ampel jedoch erneut ein leichtes Spiel für die Rolle als Opposition. Und das wusste Hermann Gröhe sogleich gut zu nutzen.
Und es ist doch kein Zufall, dass ein liberaler Kollege sagt, Ihr Gesetz geht in die komplett falsche Richtung. Die Wissenschaft rechnet vor, ab welchem Jahrgang die junge Generation dazu zahlt. Und deswegen macht es keinen Sinn, ein paar Schrauben zu drehen. Ihr Paket ist eine Mogelpackung. Es muss abgelehnt werden. Und ich kann den Liberalen nur zurufen, eure Überzeugung sollte auch euer Abstimmungsverhalten bestimmen.
Aber von den Karren der Union wollte sich Johannes Vogel von der FDP nicht spannen lassen. Dennoch warnte auch der FDP-Politiker vor einer zu starken Belastung der jüngeren Beitragszahler und drängte deshalb auf Änderungen im weiteren parlamentarischen Verfahren.
Dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Allein wo genau die FDP nachbessern möchte, ließ Vogel heute offen. Klar ist für die Liberalen nur, dass sie die individuellen Kapitalmarktanteile, also etwa das Aktiensparen der Versicherten, ausweiten möchte, anstatt die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden. Scharfe Kritik kam da von der Linken, für die Heidi Reichneck betonte, dass etwa das viel gelobte schwedische Modell unter ganz anderen Voraussetzungen arbeite.
Erstens, in Schweden sind alle Erwerbstätigen ausnahmslos ab 16 Jahren in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Gut so. Zweitens, die schwedischen Arbeitgeber tragen 60% der Rentenbeiträge. Gut so. Und die Beiträge zur Prämienrente der schwedischen Aktienrente werden vollständig von der Steuer erstattet.
Aber so weit wolle die FDP mit ihren Forderungen natürlich nicht gehen, betonte Reichneck. Einmal mehr nahm die AfD in der Debatte eine Sonderrolle ein, die mit ihrem Fondssparmodell für Kinder deutscher Staatsangehörigkeit einen ganz anderen Weg verfolgt. Nach diesem ersten Aufschlag im Bundestag beginnt nun die konkrete Arbeit am Gesetzentwurf in den Ausschüssen, mit der in aller Regel Änderungen an der Reform einhergehen. Wie weit die aber beim Rentenpaket reichen werden, ist derzeit noch nicht absehbar.
Bei den Grünen ist noch nicht entschieden, erstens, wen sie als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf vor der nächsten Bundestagswahl schicken und zweitens, ob der Spitzenkandidat sich dann als Kanzlerkandidat bezeichnet, was ja einen größeren Anspruch kennzeichnen würde. Anders wohl bei der AfD. Die Partei hat ihre Spitzenkandidatur intern geklärt und es läuft auf die Co-Parteichefin Alice Weidel hinaus, die sich Kanzlerkandidatin wohl nennen wird. Dagmar Pepping.
Alice Weidel soll es dieses Mal alleine machen. Bei der Bundestagswahl 2021 war sie noch im Duo mit Tino Chrupalla angetreten, 2017 mit Alexander Gauland. Weidel und Chrupalla, die auch gemeinsam an der Spitze der Partei und der Bundestagsfraktion stehen, haben sich am Mittwoch getroffen. Ergebnis des Gespräches unter vier Augen: Chrupalla wird Anfang Dezember dem Bundesvorstand der AfD Weidel als Kanzlerkandidatin vorschlagen. Heute wurden die Landesvorsitzenden über die Entscheidung informiert. Anfang kommenden Jahres soll dann der Konvent, der kleine Parteitag der AfD, grünes Licht für Weidels Kanzlerkandidatur geben. Im März müssen dann die Delegierten auf dem Bundesparteitag abschließend über die Personalie abstimmen. Alice Weidel ist seit Oktober 2013 Mitglied der AfD. Seit 2015 gehört sie dem Bundesvorstand an. In der Partei war schon länger zu hören, dass die Kanzlerkandidatur auf Weidel zulaufe.
Die AfD stellt im Thüringer Landtag die stärkste Fraktion und hat dort den Anspruch erhoben, den Landtagspräsidenten oder die Landtagspräsidentin zu stellen. Alle anderen Fraktionen im neu gewählten Landtag wollten dies gestern verhindern. Es gab ein mehrstündiges Gerangel über die Geschäftsordnung. In der AfD-Anhängerblase wird die teils chaotische Sitzung dazu genutzt, gegen den Parlamentarismus und seine grundlegenden Regeln zu hetzen und zu polemisieren. In Thüringen will heute noch der Landesverfassungsgerichtshof entscheiden, wie es weitergeht. Über zwei Anträge, einer kommt von der CDU, einer kommt von der AfD. Einzelheiten von Wolfgang Henschel.
Im Streit um die Wahl eines Thüringer Landtagspräsidenten hat die AfD ihre Stellungnahme beim Landesverfassungsgericht eingereicht. Darin beantragt Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD, die Anträge der CDU als unzulässig zu verwerfen. Die Darstellung der Union sei in mehrfacher Hinsicht gröblich falsch und irreführend. Die CDU hatte zuvor eine einstweilige Anordnung beim Verfassungsgericht beantragt. Damit soll Treutler verpflichtet werden, die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen und über einen Antrag der Fraktionen von CDU und BSW abstimmen zu lassen. Mit diesem Antrag wollen CDU und BSW die Geschäftsordnung des Landtags ändern in der Form, dass künftig alle Fraktionen Kandidaten für den Posten des Landtagspräsidenten vorschlagen dürfen und nicht nur die AfD als stärkste Fraktion. Die AfD erklärte in ihrer Stellungnahme, dass Treutler, anders als von der CDU behauptet, nicht von der üblichen Reihenfolge abgewichen sei. Er habe vielmehr nach parlamentarischem Brauch zu einer traditionellen einleitenden Rede angesetzt. Die CDU habe dagegen mehrfach versucht, den Ablauf zu stören. Laut AfD ist zudem in der aktuell gültigen Geschäftsordnung genau vorgeschrieben, wie die erste Sitzung des neuen Landtags ablaufen muss. Ein so bedeutsamer Beschluss wie eine Änderung der Geschäftsordnung sei in dieser Sitzung nicht möglich, zumal nicht unter Vorsitz eines Alterspräsidenten, der kaum über eine demokratische Legitimation für solche Beschlüsse verfüge. Das Thüringer Verfassungsgericht will noch am Freitag entscheiden, welche Regeln bei der Wahl des Landtagspräsidenten gelten. Nach einer Entscheidung der Richter soll die Landtagssitzung am Samstag fortgesetzt werden.
Wolfgang Henschel war das mit seinem Bericht aus Erfurt. Und inzwischen ist auch wieder in der Diskussion das Thema, das dort schon mehrfach diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit in Deutschland. Wird ein Verbotsverfahren für die AfD wahrscheinlicher? Das ist ein Thema in unserem Podcast. Der Tag steht seit 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App. Gehen wir ins Ausland, gehen wir in den Nahen Osten. Syrien gilt ihnen inzwischen als sicherer als Libanon. Und deshalb fliehen mehrere 10.000 Menschen aus Libanon nach Syrien. Sie suchen dort Schutz vor Angriffen der israelischen Armee. Die Agentur Reuters meldete vor einer guten Stunde erneut Rauchwolken über Beirut. Und israelische Medien melden, dieser Angriff habe dem Anführer der Hisbollah, Nasrallah, gegolten. Weitere Einzelheiten sind jetzt zur Stunde noch nicht bekannt. Oberbefehlshaber Benjamin Netanyahu jedenfalls, der Oberbefehlshaber der israelischen Armee, lässt seit einigen Tagen Stellungen der Hisbollah bombardieren. Die Zahl der getöteten Zivilisten ist schon hoch und sie wird wohl weiter steigen. Netanyahu selbst stand heute am Rednerpult in New York vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und von dort meldet sich Stefan Detjen.
Benjamin Netanyahu weiß, dass er in der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf eine Stimmung und eine Mehrheit der Mitglieder trifft, die ihm persönlich und der Politik seines Landes kritisch gegenüberstehen. Mitte der 80er Jahre begann er hier seine politische Karriere als UN-Botschafter Israels und wenig hat sich seitdem aus seiner Sicht verändert. Als ich vor 40 Jahren zum ersten Mal von diesem Podium sprach, musste ich mein Land gegen den Versuch verteidigen, es aus dieser Versammlung auszuschließen. Und heute bin ich mit dem gleichen ungeheuerlichen Vorschlag konfrontiert. So feindselig er die UN wahrnimmt, Netanyahu kommt immer wieder hierher zurück, verteidigt seine Politik, sucht die offene Konfrontation. Dieses Mal fällt sie besonders scharf aus. Wie bei früheren Reden hält er Landkarten in die Höhe. Im letzten Jahr, wenige Tage vor dem 7. Oktober, war es eine Karte, auf der ein Groß-Israel vom Jordanfluss bis ans Meer reichte. Dieses Mal sind es zwei Karten. Auf der einen, so Netanjahu, die hellen Länder des Segens, Israel und die neuen arabischen Partner der Abraham-Verträge. Auf der anderen, der düstere Fluch, so Netanjahu, der Iran und seine Verbündete.
Will your nation stand with Israel?
Stehen Sie auf der Seite Israels, der Demokratie, oder des Irans, seiner brutalen Diktatur, die Terror über die Welt verbreitet? In diesem Kampf des Guten gegen das Böse darf es keine Gleichsetzung geben.
In this battle between good and evil, there must be no equivocation.
Fluch gegen Segen, Gut gegen Böse, Israel oder seine Feinde. Netanjahu zeichnet das Bild einer binären Welt, einer klaren Wahl, die nur eine richtige Entscheidung zulässt. Von einer heiligen Mission ist die Rede und der Premierminister lässt keinen Zweifel daran, dass Israel seinen Kampf mit aller Härte fortsetzen wird. Die Forderungen der USA, europäischer und arabischer Staaten nach einem Waffenstillstand im Libanon hatte er schon vor seiner Rede zurückgewiesen.
And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning.
Wir werden gewinnen, ruft Netanjahu. Wie auch manche andere Redner hat er Anhänger mitgebracht, die ihm von der Zuschauertribüne aus zujubeln. Es sind in diesem Jahr besonders viele. Im Saal dagegen sind die Bänke der meisten Mitgliedstaaten leer. Die Verurteilungen seines Landes durch die Generalversammlung, die Kritik am israelischen Feldzug in Gaza, die Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, der Haftbefehlsantrag des Chefanklägers beim Internationalen Strafgerichtshof, für Netanjahu nichts als Antisemitismus, der in der Generalversammlung der Vereinten Nationen seine Heimstatt habe.
For the Palestinians. This UN House of Darkness.
Für die Palästinenser gibt es in diesem Haus der Dunkelheit immer ein Heimspiel. Sie wissen, dass es in diesem antisemitischen Sumpf immer eine Mehrheit dafür gibt, den jüdischen Staat zu dämonisieren. Das ist eine anti-israelische Gesellschaft, die glaubt, die Erde sei flach.
Anti-Israel, Flat Earth Society.
Auf der Tribüne jubeln bei diesen Worten die Klaköre, wenn von Palästinensern die Rede ist, wird laut Bu gerufen. Ordnungskräfte des UN-Sicherheitspersonals kommen, fordern zur Ruhe auf, drohen Anhängern Netanjahus von der Tribüne zu verweisen. Bevor die Situation eskaliert, endet die Rede mit dem Ruf Am Israel Chai, es lebe Israel.
Am Israel Chai, the people of Israel live, now, tomorrow, forever. Thank you.
Stefan Detjen aus New York. Im Hinduismus gehört das rituelle Bad in Flüssen, Seen und Teichen zu bestimmten Feiertagen. Und nun sind in einem indischen Bundesstaat bei einer solchen Feierlichkeit nach Behördenangaben mindestens 46 Menschen ertrunken, darunter 37 Kinder. Peter Hornung.
Sie weinen und sie beten, Frauen, die in einem Krankenhaus um ihre Kinder trauern, die Kinder, die ertrunken sind. Es ist ein Unglück, das tragischer kaum sein könnte. Oder besser gesagt, eine Serie von Unglücken. Denn sie geschahen an unterschiedlichen Orten im nordindischen Bundesstaat Bihar. Während eines mehrtägigen Hindu-Fests namens Jivit Putrika. Bei diesem Fest fasten Frauen für das Wohl ihrer Kinder. Zu den Ritualen gehört es auch, ein heiliges Bad in Flüssen und Seen zu nehmen. Eine rituelle Reinigung. In der Stadt Aurangabad beispielsweise sei es so gewesen, die Kinder seien ins Wasser gegangen und dabei ertrunken, so die simple Erklärung eines Beamten. Alle seien tot, nur eines habe man retten können. Eine wirkliche Erklärung hat auch der örtliche Polizeichef nicht. Sehen Sie, bei uns hier in der Gegend waren das ja nicht mal Uferbereiche oder Flüsse, es waren Teiche. Das Fest Jivit Putrika wird ja überall in jedem Dorf gefeiert. Ich glaube, hier hat jemand seine Aufsichtspflicht verletzt. Irgendjemand war nachlässig. Wir untersuchen das jetzt. Unsere Beamten sind vor Ort. Diese Tragödien betreffen so viele Dörfer. Doch womöglich ist es weniger mysteriös, als es zunächst klingen mag. Ums Leben gekommen sind 37 Kinder und 7 Mütter. Sie sind während des Hindu-Fests an verschiedenen Stellen ins Wasser gegangen, eben nicht nur in Teiche, sondern auch in Flüsse, inmitten von hunderten anderen. Die Gewässer der Gegend führen derzeit deutlich mehr Wasser als sonst. Es hatte stark geregnet in den vergangenen Tagen, was den Gang in einen Fluss, aber auch in einen Teich noch gefährlicher macht. Ein falscher Tritt und jemand rutscht ab in tieferes Wasser. Ja, und ertrinkt. Denn die meisten Menschen in dieser Region können nicht schwimmen. Und das ist in diesem Moment fatal. Dass Menschen bei religiösen Festen Protesten in Indien sterben, ist indes nicht selten. Mit ein Grund ist oft die schiere Anzahl von Teilnehmern, Tausende oft oder Hunderttausende, manchmal sind es Millionen, die sich auf engstem Raum treffen. Gerade im Juli starben bei einer religiösen Veranstaltung in Nordindien gut 120 Menschen bei einer Massenpanik.
Die Kraft des Wassers, die Kraft von zu viel Wasser, hat in großen Landstrichen in Polen Hab und Gut von tausenden Menschen zerstört. Das war auch schon 1997 so. Beim damaligen Hochwasser hat ein Lied das Gefühl der Zeit in Worte und Melodien gefasst. Und dieses Hochwasserlied, das wird in diesen Tagen wieder viel gespielt und gesungen. Martin Adam meldet sich aus Warschau.
19.30 Uhr. In den Hauptnachrichten des polnischen Fernsehens läuft plötzlich ein Musikvideo.
Moja i twoja nadzieja znów brzmi jak w 1990.
Moja i twoja nadzieja klingt wieder wie 1997 und doch etwas anders, denn es ist um eine ganze musikalische Generation reicher. Jetzt bei 19.30 die Premiere der Hymne des guten Willens.
19.30 Premiera Hymnu dobrej woli.
Moja i twoja nadzieja, meine und deine Hoffnung. Das Lied ist schon jetzt oder schon wieder zum kollektiven Ohrwurm in Polen geworden. Denn es ist über 30 Jahre alt. 1993 von der Szczecina-Band Hey zum ersten Mal und schon da ziemlich erfolgreich veröffentlicht, wurde das Lied 4 Jahre später so richtig groß. Das Oder-Hochwasser, das in Polen bis heute Jahrtausendflut genannt wird, hatte riesige Schäden verursacht und Hey nahmen zusammen mit anderen polnischen Musikerinnen und Musikern, wie dem großen Liedermacher Czesław Niemen, das Lied nochmal auf, als Hilfe für die Opfer des Hochwassers, inklusive Spendensammlung und riesigem Benefizkonzert in Warschau. Nichts, aber wirklich gar nichts kann noch helfen, wenn du heute nicht der Liebe hilfst. Die Liedzeile ist seitdem Legende und geblieben ist bei vielen Polinnen und Polen das Gefühl, dass sie zusammenstehen, wenn es wirklich darauf ankommt. Jetzt zum Beispiel. Fast 60.000 Menschen in Polen sind direkt vom aktuellen Hochwasser betroffen. 7 Menschen sind ums Leben gekommen. Und Moja i twoja nadzieja ist wieder da. Neu eingespielt von über 30 Musikerinnen und Musikern. Wieder, um Hilfe zu organisieren, sagt die Sängerin von Hey, Katarzyna Nosowska, die das Lied geschrieben hat.
Ich wünschte, solche Stücke wären nicht nötig, aber in einer solchen Situation ist es für uns eine Ehre, dass wir nützlich sein können.
Und die Sängerin Edita Bartosiewicz, die bei allen Aufnahmen mitgesungen hat, sagt, für sie sei das Lied so etwas wie die zweite Nationalhymne. Umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro an Spenden sind schon zusammengekommen. Und vielleicht, sagt der Sänger Andrzej Piasecny, der auch mitgesungen hat, führt es ja dazu, dass man aus den Fehlern lernt und sie nicht in 20 oder 30 Jahren wieder dasselbe Lied singen werden.
Die Schweizer Radsportlerin Muriel Furrer ist gestern während des Juniorinnenrennens in einem Waldstück bei Zürich gestürzt. Das Rennen war Teil der Straßenrad-Weltmeisterschaft. Furrer ist heute an den Folgen des gestern erlittenen schweren Schädel-Hirntraumas gestorben. Holger Gersker berichtet.
Für Radsportlerinnen und Radsportler war das ein extrem schwerer, ein schwarzer Tag. Um 14.48 Uhr informierte der Weltradsportverband über den Tod der jungen Schweizerin. Muriel Furrer erlag ihren im Straßenrennen der Juniorinnen am Donnerstag erlittenen Kopfverletzungen. Sofort wurde im Ziel das Unterhaltungsprogramm gestoppt, es gab keine Musik mehr. Genau 2 Stunden später sprintete ein junger deutscher Radsportler völlig überraschend zum Weltmeistertitel in der U23. Niklas Behrens jubelte ausgelassen und dann erfuhr der 20-Jährige vom Tod seiner jungen Kollegin.
Ja, erst habe ich mich natürlich im Ziel mega gefreut und dann plötzlich haben sie mir die Nachricht überbracht. Das ist natürlich mega krass. Ja, ich habe auf jeden Fall meinen Beileid ausgesprochen und ja, passiert leider viel zu oft.
Niklas Behrens erlebte eine Siegerehrung ganz ohne Musik und ohne deutsche Hymne. So soll die WM nach Rücksprache der Organisatoren mit der Familie von Muriel Furrer auch zu Ende geführt werden. Ohne Unterhaltungsprogramm, ohne Party und ohne Gala. Der Schweizer Radsportverband schrieb zum Tod seiner jungen Sportlerin: Unsere Herzen sind gebrochen, wir haben keine Worte. Und weiter, es gibt kein Verständnis, nur Schmerz und Trauer. Swiss Cycling hat seinen Fahrerinnen und Fahrern die WM-Teilnahme für das Wochenende freigestellt, wird sich als Verband aber nicht zurückziehen. Günter Schabel vom Bund Deutscher Radfahrer für diese WM zuständig, reagierte ebenso erschüttert.
Ja, ganz traurige Minuten. Wir können das nicht zusammen, wir können nicht feiern und nur traurig sein. Wir sind sehr traurig und ich denke mal, wir werden uns bei Swiss Cycling melden. Aber es ist für uns ein ganz trauriger Moment und man merkt es auch immer nicht.
Die schwierige Entscheidung, diese Weltmeisterschaften nüchtern zu Ende zu führen, hält der deutsche Verband für richtig. Keine Informationen gibt es bisher zum Unfallhergang. Im Rahmen einer Pressekonferenz erläuterte der geschockte Renndirektor Olivier Senn, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei noch nicht abgeschlossen sind. Alle bisher angestellten Vermutungen seien pure Spekulation.
Holger Gersker war das mit einer Todesnachricht aus dem Radsport. Das waren die Informationen am Freitagabend im Deutschlandfunk. Mein Name ist Thilko Kries. Einmal mehr danke Ihnen.